Schönen guten Morgen. Ja, genau. Vielen Dank, Anja und Klaus. Herzlich willkommen heute hier am 19. Februar 2017 am Körner Hellweg. Heute ist Sexagesime. Wenn man das übersetzt, heißt das ungefähr so viel wie 60 Tage. Wer aufmerksam war, weiß, dass letzte Woche der Sonntag Septuagesime war. Das hieß 70 Tage. Und zwar 70 Tage vor Ostern. Also letzte Woche waren es noch 10 Wochen, heute sind es noch 9 Wochen. Jetzt ist klar, die Woche hat nur 7 Tage. Eigentlich, irgendwer hat sich jetzt vertan. Das liegt vielleicht daran, dass die Christen das Osterfest gar nicht erwarten können. Deswegen denken die immer schon, jede Woche gilt für 10 Tage und es geht schnell. Nein, so ist es natürlich nicht. Sondern Sexagesime ist einfach ein bisschen kaufmännisch abgerundet. Es sind tatsächlich noch 9 Wochen, 63 Tage. Deswegen feiern wir heute trotzdem den Sonntag Sexagesime, 60 Tage bis Ostern. Und wir können uns alle schon mal freuen. Es ist bald wieder soweit. Ich möchte euch einführen in diesen Gottesdienst mit einem etwas längeren Text, den wahrscheinlich schon viele kennen. Arne Völkel, unser Pastor, bat mich, ihn als Lesung zum Beginn des Gottesdienstes zu lesen, um auf die Predigt vorzubereiten, die dann auf einen anderen Text geht. Dieser Text, den ich lesen werde, den hat Jesus selber erzählt. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln gefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss: Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Die Jünger fragten Jesus später, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Er sagte: Euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut, aber den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gesagt. Denn sie sollen sehen und doch nichts erkennen, hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt das gesäte Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie. Doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Wir feiern ja in diesem Jahr 500 Jahre Reformation, 500 Jahre Luther. Und deswegen stehen auch ganz viele Gottesdienste unter diesem Oberthema. Und Arne Völkel hält eben eine Predigtreihe über das Wort. Und weil es in diesem Gleichnis um das Wort geht und wie das Wort unterschiedlich auf Menschen wirkt, freue ich mich auf deine Predigt gleich, Arne, die dieses Wort zum zentralen Inhalt hat. Und du wirst uns einen Text aus Hebräer nahebringen. Und wir haben schon drüber gesprochen. Ich bin super gespannt, was gleich hier passieren wird. Bevor wir auf Arne hören, wollen wir jetzt einmal gemeinsam singen. Ein altes reformatorisches Morgenlied. Und wenn ihr euch bei dem Lied dazu animiert fühlt, weil das vom Rhythmus her so ein bisschen hin und her schwingt, dann tut es. Ja, es ist kein Trauerchoral, sondern wirklich ein Lied, das Freude ausdrücken soll, dass wir diesen Tag erleben können. Und noch schöner wäre es, wenn diese Freude sich auch in euren Händen widerspiegelt, die jetzt gleich ins Portemonnaie greifen dürfen und mit Freude geben. Gibt es eine ganz großartige Aktion der Kinder aus dem Kindergottesdienst. Und dazu möchte uns Claudia Rohlfing, unsere Diakonatsleiterin Kinder und Arbeit, etwas Näheres erzählen. Zumal, was gibt's noch zu lachen? Bitte? Ja, Kinderarbeit. Ach, oh. Okay, ja, vielen Dank. Also Claudia, die Chefin der Kinderarbeit, hier ist sie.
Ich habe erst gestern eine ziemlich peinliche Vorstellung meiner Person erlebt, aber ich kann damit gut umgehen. Zumal ich jetzt hier nicht als Diakonatsleitung stehe, sondern als Referentin für Kindergottesdienst in unserem Bund FEG. Das Kinderhelfen-Kinderprojekt Inisini, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist mein Arbeitsschwerpunkt. Deshalb spreche ich auch mehr aus der Ich- und Wir-Form. Ich glaube, ich muss klicken. Nee. Okay. Kinder helfen Kindern ist eine Kooperation vom Bund FEG und der Allianzmission. Wir wollen in den nächsten 3 Jahren 2 christliche Schulen in Mali bauen und haben dort vor Ort keine deutschen Missionare, die uns unterstützen, sondern malischen Kirchenbund. Und läuft die Kooperation halt mit denen zusammen. Ich würde euch gerne Bilder zeigen. Inisini heißt auf Deutsch Du und die Zukunft. Das heißt, wir möchten in die Zukunft der Kinder investieren durch eine gute Schulbildung, in kleinen Klassen, in einer guten Lernatmosphäre. Gleichzeitig Du und die Zukunft ihnen eine Lebensperspektive geben, indem sie an einer christlichen Schule von Jesus hören und Gottes Liebe erfahren. Der Unterricht in einer staatlichen Schule sieht ungefähr so aus. Die Lehrer hier in unserer Gemeinde werden sich freuen, wenn sie ungefähr 100 Kinder in einer Klasse unterrichten dürfen. Und das Ziel ist es, Klassen anzubieten mit ungefähr einer Klassenstärke von 40 Kindern, wo die Lernatmosphäre schon wesentlich besser ist. So sieht's gerade noch aus. Wir wollen eine Schule in der Hauptstadt Bamako bauen und in der Provinzstadt in Son. Aber bald geht's los. Ich warte darauf, den Startschuss mitzubekommen, zu hören, dass es losgeht. Zunächst werden in Bamako 3 Klassen gebaut, das Büro des Direktors und WC-Anlagen. Dann wird in dem zweiten Standort weitergebaut. Und wenn im Laufe des Projektes genug Geld eingesammelt wird, können wir die Schulen jeweils noch erweitern. Ups. Dieser junge Mann, Etienne, ist für mich eine echte Gebetserhörung. In unserem Vorbereitungsteam war klar, dass ich diejenige bin, die mit den malischen Leuten vor Ort kommunizieren müssen, dass wir einen Koordinator haben werden. Meine Sprache ist nicht Französisch. Ich habe es zwar gelernt in der Schule mal, aber ich kann es weder sprechen noch schreiben. Und da war immer die große Herausforderung, okay, ich muss mit einem französisch sprechenden Koordinator kommunizieren. Ein riesiges Gebetsanliegen war das von Anfang an in unserem Projektteam gewesen. Dieser junge Mann ist Deutschlehrer. Er hat Deutsch studiert. Ich habe bisher eine E-Mail von ihm gelesen und sage, yo, ich glaube, das wird was. Ob wir uns immer 100%ig verstehen, werden wir mal gucken, aber das las ich sehr gut. Und das ist echt ein total geniales Geschenk, dass ich direkt mit ihm auf Deutsch kommunizieren kann. Wir haben eine Homepage, das vor allem gerade jetzt auch für die Eltern, deren Kinder im Kindergottesdienst sind. Wir werden heute Fotos machen und das mit veröffentlichen. Und wer absolut dagegen ist, dann muss ich nachher bei meinem Mann melden. Falls ihr die Kinder in Zukunft ein Lied trällern hört, es gibt ein Projektlied, was die Kinder nachher zum ersten Mal hören werden. Inisini, du und die Zukunft. Das ist einfach mal eine andere Möglichkeit, das Projekt auch weiter zu verinnerlichen. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, dass ihr die Kinder nachher unterstützt, indem ihr ganz kräftig Waffeln, Hotdogs, Zuckerwatte verkauft, sie am Glücksrad selber spielen lasst und vielleicht euch ein malisches Etui oder eine Steinschleuder oder ähnliches kauft. Also ganz herzlichen Dank. Ja, eine Steinschleuder. Könnt ihr euch überlegen, was ihr daraus für ein christliches Projekt macht? Das ist eure Herausforderung. Vielleicht Bibelvers, Weitwurf oder so. Das können wir vielleicht die Pastoren auch mal fragen, was ihnen dazu einfällt. Genau, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Dankeschön, Claudia. Nächste Woche, so könnt ihr auf eurem Gottesdienstbegleitzettel, den ihr am Eingang bekommen habt, lesen, ist wieder Lighthouse-Gottesdienst. Lighthouse-Gottesdienst, ich hatte das im letzten Gemeindeforum ja etwas länger, ausführlicher beschrieben. Das ist der neue Name für die Sonntagnachmittags-Gottesdienste. Lighthouse fanden wir einen Namen, der uns quasi wie eine reife Frucht vom Baum gefallen ist, der uns auf unserem Klausurwochenende quasi von Gott in den Schoß gelegt wurde. Und wir haben gesagt, ja, das ist es. Wir haben deswegen vom Lighthouse-Team noch mal ein paar Karten ausgelegt, wo alle Termine des ersten Halbjahres draufstehen und möchten euch bitten, erstens selber zu kommen, um mitzufeiern. Und am besten bringt ihr auch noch Freunde mit, denen ihr einen schönen Sonntagnachmittag bieten wollt mit guten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen in zwangloser Atmosphäre, bei rockiger Musik und einem hoffentlich inspirierenden Input. Nächsten Sonntag also wieder Lighthouse. Und Dienstag in einer Woche ist unsere Gemeindemitgliederversammlung schon um 19.30 Uhr. Sonst beginnen wir ja abends um 20 Uhr. 19.30 Uhr am 28.02. Und ich bitte euch, also die Mitglieder vor allem, das auch wahrzunehmen, zu kommen, sich auszutauschen über die wichtigen Themen dieses Jahres und auch nochmal Rückblick zu halten über die wichtigen Themen des vergangenen Jahres. Und jetzt möchte ich Simon nach vorne bitten und Arne und Rolf. Simon war ja vor 3 Wochen schon mal bei uns im Gottesdienst mit seiner Frau Beate, die ist heute auch wieder als Begleitschutz bei ihm. Aber er ist jetzt alleine und soll jetzt von unseren Pastoren eingesegnet werden. Braucht ihr das Mikro für den Simon? Rolf braucht das Mikro.
Ja, ihn kennt ihr schon. Simon hat sich auch der Gemeinde schon vorgestellt und
Wie es gerade Thomas sagt, wollen wir ihn heute in seinen Dienst einführen. Nochmal ganz kurz die wichtigsten Daten. Simon hat am 15. Februar begonnen und wird bis zum 15. August Praktikant in unserer Gemeinde sein. Die Ausbildung, das Studium der Theologie in der Hochschule in Eversbach sieht vor, dass man ein halbes Jahr auch Praxiserfahrung in einer Gemeinde sammeln muss. Und uns gemeinsam ist das Los auf das Allerlieblichste gefallen. Das heißt, Simon ist angekommen, wir freuen uns darüber und wir hoffen auf eine ganz gute Zeit. Und damit das auch wird, wollen wir Gott darum bitten und das jetzt tun. Und ich möchte dir, Simon, ein Bibelwort lesen aus dem Galater 2. Das gebe ich dir mit auf den Weg für diese 6 Monate, aber vielleicht auch für die Zeit darauf. Paulus schreibt, das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Denn eigentlich lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Theologie zu treiben hat ja etwas damit zu tun, sage ich mal, dass man die Grundlage des Evangeliums, die Botschaft der Gnade Gottes begreift, erfasst, und zwar nicht nur im Denken, sondern auch im Herzen. Ist es eine eminent theologische Aussage? Paulus stellt hier fest, vor Gott zählen nicht unsere guten Taten und Werke, damit kann niemand vor Gott Bestand haben, sondern wir leben von seiner Gnade. Eine eminent theologische Aussage für einen angehenden Pastor, aber auch eine absolut existenzielle Aussage. Denn wenn du versuchst, im Praktikum und später im Pastorendienst alles nach Gesetz, Ordnung und Vorschrift zu machen, wirst du scheitern. Es ist ganz wesentlich, dass man in diesem Beruf es im Herzen behält, dass wir aus Gnade leben. Denn wenn man es im Herzen hat, kann man es der Gemeinde auch verkünden. Und diese Gnadenbotschaft, diese Zuspruchsbotschaft Gottes hat dann Auswirkungen auf das ganz praktische Leben, auf die Lebensart und auf den Pastorendienst. Paulus sagt das hier in 2 Gegensatzpaaren. Ich bin gestorben, damit ich leben kann. Und ich lebe nicht mehr mir selbst, sondern Christus lebt in mir. Und darum wollen wir Gott bitten, dass er dir dies genau schenkt. Einfach diesen Glauben, ich bade in der Gnade Gottes, ich verkünde dieses Evangelium der Gemeinde und ich lebe nicht mehr mir selbst, sondern aus der Kraftquelle des Jesus Christus. Das wollen wir jetzt für dich tun, indem wir für dich beten, dich segnen, das wird Rolf tun. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen.
Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt Simon bei uns haben, als Praktikant für ein halbes Jahr. Und Vater, für diese gemeinsame Zeit bitten wir dich um deinen Schutz und deinen Segen. Vater, wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde hilfst, für Simon ein Ort zu sein, wo er wirklich vieles Wichtige lernen kann, ausprobieren kann, wo er sich austesten kann mit seinen Gaben, wo er Erfahrungen sammeln kann, die für seinen späteren Dienst als Pastor wichtig sind. Wir bitten dich, dass er hier Geborgenheit erlebt in unserer Gemeinde. Wir bitten dich für Simon, dass du ihm in dieser Zeit Freude schenkst, dass du ihm eine gute Art schenkst, auf Menschen zuzugehen. Vater, wir bitten dich, dass du Simon Weisheit gibst, wenn er mit schwierigen Situationen konfrontiert wird. Wir bitten dich, dass Simon bei aller Arbeitsbelastung einen Frieden in sich trägt, der von dir kommt und dass er auch immer wieder erlebt, dass seine Arbeit, seine Aufgaben, die er übernommen hat, ihm Spaß machen, eine Freude bereiten. Simon, der Herr Jesus Christus segnet dich. Er erfüllt dein Herz. Er ist deine Hoffnung und dein Licht. Er beschenkt dich mit dem ewigen Leben, mit dem Leben, was wir selber uns und was du selber dir nie selbst erarbeiten kannst. So sei der Heilige Geist mit dir und vermittle dir Tag für Tag neu, dass du aus Gnade lebst und aus seiner, aus Gottes Gnade, aus der Gnade Jesu Christi deinen Dienst tust. Amen.
Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Ja, das hatten wir jetzt nicht abgesprochen. Ich würde euch ja gerne in Bewegung bringen mit dem nächsten Lied. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und da sich jede Zeile wiederholt, dachte ich, wir singen das jetzt einmal in der Form zusammen, dass diese Seite anfängt und während sie singt, aufsteht. Wenn dann die Wiederholung kommt, setzt ihr euch wieder hin und ihr steht auf und singt im Stehen die Wiederholung des ersten Verses. Wahrscheinlich habt ihr schon mitgekriegt, worum es geht. Auf! Wir sind hier zusammen in Jesu. Verhältnismäßig guter Versuch, mich hier gnädig zu stimmen, aber ich könnte mir das irgendwie noch ein bisschen begeisternder vorstellen und vor allen Dingen, es ist ja ein Bekenntnis, wir sind hier zusammen und das könnten wir uns vielleicht auch gegenseitig zusingen. Der Text ist jetzt nicht so schwer, dass man dauernd nach vorne gucken müsste. Man könnte sich auch ein bisschen dazu angucken. Machen wir doch mal. Wir super. Also das finde ich ganz toll. Jetzt gibt's aber noch einen drauf, weil man kann diese Textzeilen ja auch gleichzeitig singen. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Gruppen. Die erste Gruppe bilden alle die, deren Geburtstag mit einer 1 beginnt. Also die am 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. oder 19. eines Monats Geburtstag haben. Die zweite Gruppe wird von all denen gebildet, deren Geburtstag mit einer 2 beginnt. Und die dritte Gruppe bilden alle die, deren Geburtstag mit einer 3 beginnt. Die fühlen sich jetzt ein bisschen in der Minderheit, aber wir haben ja noch die, die nur einstellig haben. Also die am 3., 4., 5., 6., 7., 8. oder 9. Geburtstag haben, weil die am 1. und 2. sind ja schon verteilt, ne? Ist klar. Und damit das schön ist, stehen wir alle nochmal dazu auf und die erste Gruppe beginnt. Wir sind hier zusammen in. Dankeschön.
Ja, liebe Gemeinde, das gibt mir ja richtig Schwung zu meiner Predigt. Und ich lese den Predigttext aus dem Hebräerbrief. Ihr habt den auf den Zetteln vor euch. Hebräer Kapitel 4, 1 bis 3, 7 und 11 bis 13. Wir dürfen nicht leichtfertig sein, sondern müssen darauf achten, dass nicht womöglich jemand von uns zurückbleibt. Denn Gottes Zusage, Menschen in seine Ruhe aufzunehmen, gilt ja weiter. Genauso wie den Leuten damals in der Wüste ist auch uns die gute Nachricht verkündet worden, die Botschaft, dass wir in Gottes Ruhe aufgenommen werden sollen. Aber denen hat diese Botschaft nichts genützt. Sie ist ihnen nicht in Fleisch und Blut übergegangen, was durch die Kraft ihres Vertrauens hätte geschehen müssen. So werden auch wir nur in die Ruhe Gottes hineinkommen, wenn wir im Vertrauen festbleiben. Sonst gilt, was Gott von den anderen gesagt hat: Ich schwor in meinem Zorn, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Dabei stehen doch Gottes Werke schon seit Vollendung der Weltschöpfung fertig da, auch seine Ruhe. Deshalb setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein neues Heute. Nach so langer Zeit lässt er, ich habe es schon ausgeführt, durch David ausrufen: Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt. Wir wollen also alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Niemand soll nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der Wüste gab, durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen bleiben. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Es ist 27 Jahre her. Ich wohnte damals, oder wir wohnen als Familie damals in Hamburg, als die Mauer fiel. Und die Menschen, die damals in der DDR lebten und diese Botschaft hörten, die machten sich auf den Weg. Jetzt ist die Chance, jetzt lasst uns die Chance nutzen. Und es dauerte nicht lange, dass viele Bürger aus der DDR bei uns in Hamburg ankamen und im Gemeindehaus Zuflucht suchten. Nur nicht zurückbleiben, das war ihr Motto, das war ihr Gedanke. Jetzt die Chance nutzen, nur nicht zurückbleiben, die Grenze ist endlich offen. Und wenn wir uns dessen erinnern, dann denken wir an die heutigen Flüchtlinge. Auch sie brechen auf mit bangem Herzen. Nur nicht zurückbleiben, einen Platz im überfüllten Schlauchboot ergattern, um nach Europa zu gelangen. Der Schreiber des Hebräerbriefes schaut, wie wir auf die deutsche Geschichte, auf die Geschichte Israels zurück. Auf die Geschichte der Wanderschaft des Gottesvolkes. Sie folgten der Verheißung, in das Land Kanaan zu gelangen. Vergleichbar der Ruhe des siebten Tages hofften sie in diesem Land der Verheißung Frieden zu finden, sicher zu sein vor feindlichen Angriffen. Doch es kam anders. Der Autor des Briefes schaut auf diese Geschichte zurück und wagt es, ein neues Heute zu formulieren in dem Vers 7. Deshalb setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein neues Heute. Und nach so langer Zeit lässt er es ausrufen: Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie das Volk damals. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt der christlichen Gemeinde: Diese Verheißung von damals gilt euch heute. Es gilt euch als christliche Gemeinde. Es gilt euch hier in Dortmund-Körne. Und diese Verheißung, die uns gemacht ist, die ist noch viel umfassender und kostbarer. Euch gilt das Versprechen des ewigen Lebens. Doch auch ihr, auch wir stehen in Gefahr, das Ziel nicht zu erreichen und zurückzubleiben. Denn die innere Situation der Gemeinde des Hebräerbriefes der Adressaten damals, die innere Situation der Gemeinde gleicht der damaligen in Israel. Kampf, Verfolgung, Anstrengung prägten die Christen und ihr Leben damals. Sie hatten ein Lebensgefühl, von niemandem geachtet und beliebt zu sein. Sie waren ganz und gar verunsichert. Und wenn ich heute in unsere Zeit, in unsere Tage, in die Gemeinde hineinschaue, dann spüre ich auch etwas von dieser Verunsicherung. Wir nehmen wahr, dass etwas umbricht und wir fragen, wie wird es mit uns als christliche Gemeinde weitergehen? Ja, und was ist unser Auftrag in dieser Zeit? Die Menschen fliegen nicht auf die Evangeliumsbotschaft wie die Mücken zum Licht. Nein, damals wie heute, es gibt sogar Feinde und Kräfte, denen daran gelegen ist, das Licht des Evangeliums auszuknipsen. In der Gemeinde Jesu schwindet die Hoffnung. Die Erwartung, als Christen mit der Botschaft von Gottes Liebe bei den Leuten punkten zu können, erwies sich als Fehlerwartung. Die Überzeugung, als christliche Gemeinschaft auf die nichtchristliche Umgebung anziehend zu wirken, bestätigte sich nicht. So waren die Adressaten des Hebräerbriefes sehr verunsichert. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie dachten, die gute Nachricht von Jesus Christus, die muss die Menschen doch faszinieren, begeistern, anziehen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes in der neutestamentlichen Gemeinde wiederholt. Was muss geschehen, damit verunsicherte Menschen zu mutigen Menschen werden, die die Angst überwinden? Ich bin der Auffassung, dass uns das Evangelium, der Glaube an Jesus Christus, beruft, Angstüberwinder zu sein. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Botschaft und ein wichtiger Auftrag in dieser Welt, dass wir die Angst überwinden, die so sehr um sich greift. Denn das Evangelium hat gestaltende Kraft und das als Ziel. Das Ziel des Evangeliums ist es, etwas zu gestalten. Es geht nicht darum, dass wir das Wort nur nehmen. Nein, der gute Samen, so haben wir es Anfang in der Lesung gehört, der gute Samen fällt nicht immer auf fruchtbares Land. Aber das geschieht auch in der Gemeinde. Auch hier fällt der Samen des Wortes Gottes nicht immer auf fruchtbares Land. Als gut gehüteter Schatz hatte Gottes Wort aufs Ganze gesehen keine großen Auswirkungen auf das Leben des wandernden Gottesvolkes Israel. Und so kann es uns, ihr Lieben, mit dem Bibellesen genauso gehen. Dann ist es uns so wie ein Kehrblech. Wann nimmt man ein Kehrblech? Bei uns hängt das Kehrblech nicht zentral im Raum. Das hängt bei uns im Kellerabgang. Ein ziemlich vernachlässigtes Instrument. Aber wenn Dreck irgendwo rumliegt, dann holt man sich das, kehrt die Sachen zusammen und dann wird es wieder weggehängt. Und so kann es uns mit dem Bibellesen gehen, dass wir es gebrauchen wie ein Kehrblech. Wenn es mal wieder was aufzukehren gilt, dann ist uns das Wort lieb und recht. Oder es ist so wie ein Feuerzeug, das du in der Tasche trägst, so ein Taschenfeuerzeug. Und wenn du wieder mal im Dunkeln stehst und hast den Eindruck, jetzt könnte ich ein bisschen Licht gebrauchen, ziehst du es raus, machst es an, freust dich am Licht. Und dann geht die Flamme wieder aus, du steckst es wieder in die Tasche und das war's mit dem Wort. Dann gebrauchen wir das Evangelium, das Wort Gottes, einfach nur dann, wenn wir etwa unter Sorgen leiden. Oder ein letztes Bild. Wir können das Wort Gottes gebrauchen, so wie ein Regenschirm, den ich aufspanne, wenn ich mal sprichwörtlich im Regen stehe, um nicht weiter nass zu werden, um vielleicht nicht weiter angefeindet zu werden. Und ist der Konflikt dann erledigt, dann klappe ich den Regenschirm wieder zusammen. Und ihr wisst, der steht meistens auch in der Ecke. Denn überwiegend haben wir ja doch Sonnenschein. Dürfen wir das Wort Gottes so nicht gebrauchen, als Feuerzeug, als Regenschirm? Dürfen wir das Wort Gottes nicht gebrauchen, auch mal als Kehrblech? Doch, ja. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Aber ich möchte sagen, ja, das auch. Denn wir sind als Christen und Gemeinde unterwegs, weil Christus uns auf seinen Weg ruft. Deswegen sind wir hier, deswegen sind wir in der Gemeinde unterwegs. Und das bedeutet, wie wir es an der Wand hängen haben unseres Gemeindehauses, Liebe voll leben. Weil Christus uns auf seinen Weg ruft, haben wir uns dieses Motto gegeben, liebevoll leben. Denn Liebe richtet sich auf andere aus. Das ist eben nicht nur das Kehrblech zum Eigenbedarf, der Regenschirm, dass es selber trocken bleibt. Das Licht der Liebe Gottes richtet sich durch uns auf andere aus, auf Kinder. Kinder Gottesdienst, haben wir eben gehört. Auf Eltern. Auf Kollegen, Nachbarn, Mitschüler, Freunde. Der Geist Gottes ist kein Parasit, wie eine lästige Laus im dichten Pelz unserer Gleichgültigkeit. Und deshalb findet sich in diesem Predigttext die dreifache Warnung, oder in dem ganzen Kapitel 3, die dreifache Warnung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Denn das Wort ist mächtig, aber es ist nicht allmächtig. Es zwingt dich nicht, es geht durch Mark und Bein, es kann dich treffen, aber zwingen tut es sich nicht. Du kannst es wieder beiseite legen und sagen, war ein ziemlich störender Einfluss. Das ist die Gefahr, dass wir dem Evangelium gegenüber auf Durchzug stellen. Die erfahrbare Wirklichkeit von Sünde lenkt die Gedanken und den Blick immer auf das Wo der Sünde. Das ist auch so eine Beobachtung, die ich in der Gemeinde mache. Die erfahrbare Wirklichkeit von Sünde lenkt den Blick und die Gedanken auf das Wo der Sünde. Wo sehen wir etwas, was nicht in Ordnung ist? Hier und da auch noch. Zu erkennen, wo Sünde ist, macht es aber nicht überflüssig für uns, zu erkennen, was Sünde überhaupt ist. Und davon spricht dieser Vers 11. Niemand soll durch Ungehorsam zu Fall kommen und von der Ruhe ausgeschlossen bleiben. Also nicht das, wo der Sünde ist das Entscheidende, sondern viel tiefer, der Kern ist das Was der Sünde, und das ist der Ungehorsam oder der Unglaube. Das Was der Sünde ist der Unglaube. Es hilft dir nicht, ob du, oder es macht keinen Unterschied, ob du getauft bist oder nicht, wenn das Wort, das dich erreicht hat, das Evangelium in deinem Leben, schlichtweg nichts bedeutet und austrägt. Nein, der Glaube hat Auswirkungen. Und dazu sind wir als Gemeinde gerufen, dass dieses Wort, das in uns lebt, Auswirkungen im Leben zeigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Glaube und Unglaube. Ich kenne den Unglauben und ich kenne auch seine Gefahr. Da höre ich und lese ich in der Bibel, Gott liebt alle Menschen und alle Welt stimmt dem in der Gemeinde Jesu zu. Aber was bedeutet diese Aussage, wenn ich selber nicht dem entnehme, dass deswegen auch ich die Menschen lieben soll? Wie verankert sich dieses Wort in seiner Botschaft in meinem Leben? Es geht nicht darum, nur nette, schöne Texte zu hören. Oder ich lese in der Bibel, dass Gott die Sünde vergibt, und bin ich selbst bereit zu vergeben? Oder will ich das auch nur, wie eben das berühmte Feuerzeug, für mich verkonsumieren? Wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber wie gehen wir mit diesem kostbaren Planeten im Kleinen um? Was bedeutet das, dass Gott die Welt geschaffen hat? Wie erreicht mich dieses Wort im praktischen Tun und Handeln, im Einsetzen für diese gefährdete Schöpfung? Wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt, das sagt uns sein Wort. Aber hat das irgendeine Relevanz auf deine tägliche Lebensführung? Oder sagt der Unglaube, naja, ist so eine Botschaft, irgendwann, irgendwie, nicht relevant. Und ein letztes, das kenne ich von mir auch, dass mich der Unglaube packt, wo mich nämlich die Sorgen überfallen. Natürlich, ich glaube, das, was Jesus sagt, sorgt euch nicht. Seht euch die Blumen auf dem Felde an oder Paulus, alle deine Sorgen bring vor Gott, okay? Aber welche Auswirkung hat das in meinem Leben? Darauf käme es an, dass ich wirklich die Sorgen im Glauben loslasse, dass ich sie vertrauend abgebe und mir nicht diesen Wahnsinnskopf mache um Dinge, die ich doch nicht beeinflussen kann. Ich habe mir überlegt, wie ich euch das verdeutlichen möchte, und ich habe euch einen grünen Punkt mitgebracht. Und dieser grüne Punkt, der steht für das Wort Gottes. Und ich, meine linke Hand, steht für den Arne Völkel. Und du könntest jetzt hier genauso stehen. Und jetzt kommt das Wort Gottes zu mir und so weit, so gut, aber das passiert. Es haftet nicht an mir, es ist ihnen nicht in Fleisch und Blut übergegangen, haben wir in unserem Predigtext gelesen. Es haftet nicht in mir, sondern es fällt immer wieder ab. Es hat keine Relevanz, keine Bedeutung. Fallt nicht zurück, schreibt der Hebräerbrief. Was ist stattdessen zu tun? Ich habe etwas mitgebracht. Genau das suche ich. Ich habe euch einen Prittstift mitgebracht. Das heißt nicht euch, sondern mir. Und das ist mein Bild, wenn wir über Glaube und Unglaube sprechen. Was gibt dem Evangelium, der guten Nachricht Jesu Christi, in meinem Leben Halt? Die Antwort ist ganz einfach. Glaube gibt dem Halt. Glaube, Vertrauen, das sich im Handeln ausweist. Das ist der Klebstoff zwischen dem Wort und mir als Person. Darum geht es, dass das Wort anhaftet an uns, an dir, an mir. Dass es nicht nur Text ist, der immer wieder mal sich verliert, sondern dass er bei uns bleibt und Auswirkungen zeigt. Euch zur Beruhigung, es war die linke Hand. Die rechte könnt ihr mir gleich geben. Ich komme zum Schluss. Mein Anliegen ist, dass wir auf ein Tor spielen. Dass wir unsere Möglichkeiten ganz im persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde erkennen. Und dafür ist zentral und wesentlich, dass wir diesen Glauben nicht verlieren, sondern dass wir aus Glauben und Vertrauen handeln. Und das gilt, wir haben das eben gehört, Einladung zum Leithausgottesdienst. Wir können sagen, das ist eine nette Veranstaltung, schön, schick, dass wir sowas auch noch haben. Aber Glaube bedeutet jetzt zu sagen, Mensch, da kenne ich jemanden und den spreche ich an, weil ich Vertrauen habe, dass in diesem Gottesdienst, wie auch in diesem, wirklich etwas passiert, was nicht in unserer Verfügungsgewalt liegt, aber in der Gnade, im Willen und Barmherzigkeit Gottes. Der will nämlich, dass Menschen geholfen wird. Das ist für mich mehr als nur ein Text, sondern das verbindet sich mit Glaube und der drückt sich aus durch eine Einladung beispielsweise. Letzte Woche Dienstag hatten wir hier das Bürgerforum, genau das Gleiche, eine großartige Veranstaltung für viele von uns, aber auch von Menschen, die von außen kommen. Und auch da ist es so. Wir machen das nicht zu unserem Spaß und sagen, schick, machen wir auch noch, dann kommen wir in die Zeitung. Sondern wir wollen doch Menschen für Jesus Christus gewinnen. Wir wollen relevant sein als Christen in dieser Zeit. Wir haben etwas zu sagen, eine gute Nachricht. Und wir wollen uns mit diesen Menschen verbinden, mit ihnen zusammengehen, weil wir uns nicht über sich stellen und erheben und sagen, wir sind was Besseres, sondern weil wir wissen, als Menschen tragen wir alle die gleichen Sorgen, die gleichen Fragen. Aber wir kennen den Herrn, der uns Menschen liebt, der den Nachbarn liebt und der in unser Leben hineinwirken will. So wird es auch mit dem Ostergarten sein, der jetzt bald beginnt. Auch da wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde nicht nur Ostergarten machen und darüber nachdenken, wie schaffen wir das alles? Das ist nicht der Punkt. Sondern, dass sich Tun mit Glauben verbindet, mit der Erwartung, die sich im Gebet auch ausdrückt. Jesus Christus, tu du bitte etwas und ich will glauben. Und wenn ich das so sage, ich will glauben, dann führt mich das zur Umkehr. Dann führt mich das dahin, dass ich nicht zurückbleiben will. Und vielleicht führt es dich auch zur Umkehr, dass du sagst, Mensch, das mit dem Glauben, das ist wirklich eine fundamentale Sache. Da will ich nochmal drüber nachdenken. Da will ich Christus bitten, dass dein Wort in meinem Herzen Wurzeln schlägt, dass der Samen auf gutes Land fällt, dass er viel Frucht trägt. Es ist Zeit, ihr Lieben, aufzubrechen. Und deswegen zählt das Heute. Im Aufbruch zählt immer das Heute. Und das Heute bringt auch die Klarheit für unsere Gemeinschaft. Das heißt, lasst uns gemeinsam glauben und Glaube miteinander teilen. Amen.
Wir haben jetzt eine gemeinsame Zeit, wo wir Gott gemeinsam suchen können, Gott als Person suchen. Und ich denke, es ist eine Zeit, wo ja, wir in seiner Nähe diesen Glauben auch stärken können, wo Gott zu uns reden kann und das, was wir jetzt in der Predigt gehört haben oder das, was sonst uns in der Woche bewegt, ja, wo es ein Stückchen tiefer rutscht in unser Herz und wir in seiner Nähe den Glauben bekommen, Glauben stärken können. Wir laden euch ein, mitzusingen, mit auf die Suche zu gehen und Gott anzubeten, um dazu aufzustehen.
Er versucht, er ließ mich hinterher leer. Du sagst, jeder, der Durst hat, der komme herzu. Ich bin hungrig, ich bin durstig nach Liebe, was ich brauche, bist du. O Herr, bitte hör mein Schrei, ich will dir ganz nahe sein. Und gut, nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich rein mit deinem Blut. Ich will zu hören schreit. Ich will dir ganz nahe sein. O Herr, du bist ledig und gut. Nimm das, was mich von dir trennt, und wasch mich rein mit dem Blut.
Wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer, mehr. Gunst des Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an sein Herz. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an sein Herz. Führ uns näher an sein Herz.
Heute Abendmahl und wie immer ist es bei uns üblich, dass wir zum Abendmahlsgottesdienst dann auch neue Mitglieder in unsere Gemeinde aufnehmen und deswegen bitte ich jetzt Jason nach vorne.
Hi Jason, wir haben uns schon begrüßt. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Wir nehmen dich heute in die Gemeinde auf. Ich habe nur zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist: Wie lange kommst du hier in unsere Gemeinde?
Ungefähr seit Sommer, August ungefähr, ja.
Seit Sommer, August hast du dich entschlossen, Mitglied der Gemeinde zu werden. Wir haben das Aufnahmegespräch mit dir geführt, haben dich hier auch schon mal vorgestellt, freuen uns sehr darüber, dass du diesen Schritt in die Gemeinde tun willst. Zweite Frage, was ist dein Baujahr? In welchem Jahr bist du geboren?
95.
Und das, lieber Jason, 1995 geboren, hat mich dann inspiriert. Ich habe gesagt, 95, schau mal in dem Psalm 95. Und da steht dein Wort zur Aufnahme in unsere Gemeinde. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Und wir begrüßen dich mit Freudengeschrei. Unser starker Helfer, der uns verbindet, allerdings ist Jesus Christus. Wir müssen also vom Applaus wieder was zurücknehmen. Aber das verbindet uns, das ist unser Freudengeschrei. Jesus ist unser gemeinsamer Herr. Wir freuen uns, dass du jetzt hier bei uns bist, dass du mittust. Und das wollen wir weiter tun. Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Ganz herzlich willkommen, lieber Jason.
Danke. Bitte schön.
Und das ist auch noch für dich. Ich bete auch noch für dich. Und zum Gebet bitte ich noch, die Gemeinde aufzustehen. Lieber Gott und Vater, dafür danken wir dir ganz herzlich, dass Jason zu unserer Gemeinde dazugestoßen ist. Und wir jauchzen darüber. Wir freuen uns einfach, gerade auch wenn so ein junger Mensch unsere Gemeinde als seine Heimat begreift. Wir danken dir, dass du bei ihm bist in seinem Leben, dass du ihm Glauben an dich, Herr Jesus Christus, geschenkt hast. Und wir danken dir, dass du dieses Wort auch, und darum bitten wir dich, dass er sich an dir freut, dass du das ihm schenkst, hier in unserer Mitte und in seinem weiteren Leben. Danke, Herr Jesus, dass du unser Herr bist und unser Helfer. Amen.
Amen. Ja, ihr seht, wir haben vier Tische wieder vorbereitet, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Ich möchte euch bitten, da vor allen Dingen auch an den Seiten nicht allzu viel Platz ist, wirklich selber darauf zu achten, dass nicht mehr als 12 Personen auf einmal sich um den Tisch gruppieren und das Abendmahl in Empfang nehmen. Wir haben genug für alle. Und es macht überhaupt nichts aus, wenn wir 3 oder 4 Durchgänge an jedem Tisch haben. Aber es ist auf jeden Fall netter für jeden, der teilnimmt, wenn er auch wirklich Platz hat und nicht so ganz eng dasteht. Das zweite ist, wir lassen den Kelch dann einmal rumgehen. Und es ist sicherlich so, dass nicht jeder aus dem gleichen Kelch wie sein Nachbar oder die Gruppe davor trinken möchte, weil er einen Infekt hat, weil er krank ist oder aus anderen Gründen. Deswegen gibt es kleine Einzelkelche. Und immer, wenn ihr den Kelch mit einem Segenswort in Empfang nehmt und ihn aber den Großen, aus dem Großen nicht trinken wollt, nehmt ihn erst, gebt ihn mit einem Segenswort an den Nachbarn weiter und nehmt dann euch einen kleinen Einzelkelch. Jeder ist eingeladen, am Mahl teilzunehmen. Jeder, der für sich sagen kann, ja, Herr Jesus Christus, ich will mit dir leben. Vielleicht weißt du noch nicht unbedingt, wie das geht, aber du fühlst diesen Wunsch in dir. Auch dann bist du eingeladen. Wenn du sagst mit Jesus, das weiß ich noch nicht, da muss ich erst noch mal drüber nachdenken, dann steh einfach nicht auf. Und bevor wir zum Tisch des Herrn gehen, wollen wir ihm unsere Sünden bekennen. Und ich bitte euch dazu, noch mal aufzustehen. Wir danken dir, Gott. Zu dir dürfen wir kommen mit allem, was uns bedrückt. Dir gestehen wir ein, was wir sonst bestreiten, dass wir schuldig sind, jeder und jede. Wir sollten dich und den Nächsten lieben, aber wir haben uns mehr geliebt. Wir haben nicht immer verstanden, das Gute zu tun. Das Böse zu meiden, ist uns auch nicht immer gelungen. Oft haben wir gar nicht gemerkt, was unser Verhalten bei anderen angerichtet hat. Nur du kannst helfen. Dir bringen wir unsere Schuld und Reue und bitten, vergib uns alle unsere Sünden. So spricht Gott der Herr. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Wir hören auf die Einsetzungsworte aus dem Markus-Evangelium. Beim Essen nahm Jesus ein Brot, er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern, und er sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen, das ist mein Blut, es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch, ich werde nun keinen Wein mehr trinken, erst an dem Tag werde ich neu davon trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Da sangen sie Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg.
Kommt, es ist alles bereit.
Du bist ein Stern.
du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist mein starker Tod, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit Schwäche, Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir.
Ja, es hat doch ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant. Trotzdem möchte ich diesen Gottesdienst nicht beenden, ohne dass ich Dank ausgesprochen habe. Dank an alle, die heute hier beteiligt waren. Und das gilt nicht nur für die, die ihr gesehen habt, hier vorne unsere Musikband, sondern auch hinten an der Technik, die beim Abendmahl ausgeteilt haben, aber vor allen Dingen die auch, ich sag mal, unsichtbar gewirkt haben, nämlich unser Deko-Team, die einen tollen Altartisch wieder hier gezaubert haben. Und auch die im Verlaufe dieser Woche das Gemeindehaus wieder auf Hochglanz poliert und gewienert haben, damit wir es heute Morgen hier schön haben. Vielen herzlichen Dank an alle. Wer etwas auf dem Herzen trägt, was er unbedingt loswerden muss, der ist eingeladen, hier vorne zu den Betern auf den Bänken zu kommen, die ein offenes Ohr haben und die das Anliegen auch gerne gemeinsam mit ihm vor Gott bringen. Ihr anderen seid bestimmt schon gespannt, was die Kinder vorbereitet haben, und die sind schon ganz, ganz kribbelig und warten jetzt darauf, ihre guten Dinge an den Mann und die Frau zu bringen. Also langt kräftig zu. Und wenn ihr nicht genug Kleingeld in der Tasche habt, ihr könnt im Laufe der Woche auch eine größere Summe auf das Konto der Gemeinde überweisen. Das wäre überhaupt kein Problem. Wir leiten das gerne an Ini Sini weiter. Wir wollen uns noch unter den Segen Gottes stellen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir mit unserem Denken erfassen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.